Wir haben gerade gesungen, eine Bitte des Liederdichters an Jesus. Also es ist eigentlich ein Gebetslied. Mach mich dir ähnlicher. Also da war jemand, der das Gedicht geschrieben, also dieses Lied geschrieben hat, der wollte gerne ähnlicher von Jesus Christus sein. Also das heißt, sein Leben sollte ähnlich sein wie das von Jesus Christus. Und das ist natürlich ein ganz hoher Maßstab. Aber wir haben tatsächlich diesen Maßstab. Und heute wollen wir ein Stück weiter aus Epheser lernen, wie wir diesem näher kommen können. Also das heißt, heute geht es tatsächlich ganz konkret darum, wie wir beginnen sollten, Christus ähnlicher zu werden. Also womit beginnen wir? Wir haben bei uns auf dem Grundstück einige Beete, Blumenbeete, und nicht alle waren so ganz glücklich damit, dass es immer Blumen sind, die kann man nicht essen. Und eines dieser Beete war noch nicht mal richtig ein Blumenbeet. Es war einfach nur ein unschönes Steinebeet. Da waren ein paar Blumentöpfe draufgestellt, sodass da eine Dekoration auf den Steinen war. Und solange die Steine neu sind, sehen sie ja auch gut aus. Aber mit der Zeit, und Steine sind tot, sie reinigen sich nicht selber, sie bleiben, also ja, auf jeden Fall mit der Zeit wurden die Steine schmutziger, sie waren nicht schön, da kam viel kleines Zeug zwischen die Steine, das macht es noch mal hässlicher, und da kamen verschiedene Kräuter dazwischen durch, die wir nicht gepflanzt hatten und die wir da auch nicht haben wollten. Also kurzum, keiner von uns hatte die Lust, Steine zu jäten, damit sie ein bisschen schön bleiben. Und wir haben kurzerhand beschlossen, wir machen daraus ein Gemüsebeet. Dann hat man Frucht davon, ja, und das sieht auch gleich viel besser aus. So fanden wir das und so haben wir das dann auch gemacht. Es war eine mühevolle Arbeit, erstmal die ganzen Steine dort wegkriegen und dann auch noch von irgendwoher Erde beschaffen. Also das war ja mit 10 Blumenerdesäcken nicht getan, wir brauchten wirklich viele Schubkarren Erde. Die haben wir dann anderswo ausgegraben und das war eine Menge Arbeit. Dann haben wir das alles wieder glatt gemacht, also die Steine weg, die Erde rein. Jetzt sieht alles wieder sauber aus, ein paar Dinge sind auch gepflanzt. Aber wenn wir ein Samenkorn in die Erde legen, dann sieht man erst einmal gar nichts. Und bis dieses Beet tatsächlich Frucht bringt, also Erdbeerpflanzen sind zu sehen, ja, da sieht man wenigstens schon mal grün und weiß, was da rauskommen wird, aber bis dieses Beet Frucht bringen wird, also ich sag mal, das Bild eines fruchtbaren Gartens hat, ja, werden noch ein paar Wochen und Monate vergehen. Aber das ist unser Ziel. Das heißt, das Beet ist neu gemacht, aber das eigentlich Neue, das wir haben wollen, also statt Unkraut fruchtbringende Pflanzen, ist gar nicht da. Es ist neu. Und doch ist das Neue noch nicht da. Und so geht es heute in dem Text eben darum, dass etwas Neues in unserem Leben schon da ist, aber in einem anderen Sinn ist es eben noch nicht wirklich da. Das heißt, es ist nicht in seiner Neuheit sichtbar. Paulus sagt aber, es soll sichtbar werden. Und ich möchte heute die Predigt in drei Teile gliedern. Das eine, da geht es darum, raus aus deinem alten Leben. Sprich, die Steine in dem Beet und dieses ganze Unkraut, das das hässlich gemacht hat, das muss raus. Raus aus deinem alten Leben, rein in ein ganz neues Leben. Das heißt, schöne neue Erde rein und Pflanzen hinein. Also sähe den Samen dessen, was du am Ende haben willst. Die Frucht, die du haben willst. Und der dritte Punkt ist, renovier dein ganzes Wesen. Also wie komme ich zu diesem neuen Garten? Der Same allein reicht nicht. Wir müssen gießen, wir müssen jäten, wir müssen pflegen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Same, den wir dort jetzt haben wollen, auch tatsächlich ungestört von allen anderen Kräutern und auch ungestört von irgendwelchen Wildhasen, die uns alles wegessen, oder Vögel, die es uns vorne wegessen, dass dieser Garten zur Frucht bringen kann. Also raus aus deinem alten Leben, rein in ein ganz neues Leben und renovier, das heißt erneuere, dein ganzes Wesen. Vielleicht könnt ihr euch das mit diesen kleinen Reim merken. Was wir brauchen, ist Erneuerung. Lasst uns einmal Epheser Kapitel 4, Verse 20 bis 24 lesen. Epheser Kapitel 4, Verse 20 bis 24. Dort heißt es Folgendes. Ihr aber, also vorher hat Paulus, ihr erinnert euch, gesagt, die Heiden, die nicht an Gott glauben, die haben ein schlechtes Leben geführt. Ihr ganzes Denken ist vergänglich, es bringt nichts, es führt nicht zu Gott. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich selbst wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Bevor wir weitergehen, möchte ich gerne noch beten. Bleibt sitzen und wir wollen uns an Gott wenden. Himmlischer Vater, wir wollen aus deinem Wort wieder lernen, wie wir ein altes Leben beenden, ein neues Leben anfangen können und wie wir tatsächlich vollständig erneuert werden zu dieser Neuheit des Lebens, zu diesem Leben, das dir ähnlich ist, zu einem Wesen in uns, das deinem Sohn Jesus Christus entspricht. Wir wissen, das ist der Zweck, zu dem du uns vorherbestimmt hast. Und wir wollen das gerne erreichen. Aber wir brauchen deine Hilfe. Und jetzt, gerade jetzt brauchen wir für die Predigt ganz besonders die Wirkung deines Geistes, dass du uns zeigst, damit wir verstehen, wie wir handeln und was wir tun können, um ein neues Leben zur Frucht bringen zu können. Und ich möchte dich auch bitten, dass du jedem Einzelnen hier heute unter den Zuhörern zeigst, wo er steht, ob er schon ein neues Leben hat oder ob er noch in seinem alten Leben ist und dann ins neue Leben hineingehen sollte. Und bewirke du es. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wenn wir diese Verse ganz genau lesen, was Paulus da geschrieben hat, dann merken wir, dass er zum einen von einem früheren Abschnitt spricht, er nennt es früherer Wandel, und von einem Jetzt spricht, wie es jetzt ist, aber gleichzeitig macht er deutlich, eigentlich ist es noch nicht so ganz, wie es sein soll. Also da ist etwas Neues da, aber es ist noch nicht da, so wie bei unserem Blumenbeet, bei unserem Gartenbeet. Es ist neu, aber das ist immer noch keine Frucht. Wir haben es nicht neu gemacht, damit statt Erde, damit statt schmutziger Steine mit Unkraut, jetzt schmutzige Erde mit Unkraut ist. Ja? Also wir wollen Frucht. Wir wollen Frucht von diesem. Ich möchte eben auch das Ganze so einteilen. Der frühere Abschnitt heißt raus aus deinem alten Leben. In Epheser 20, oder sagen wir, in Vers 22 ist es das, wo wir es am deutlichsten sehen. Da geht es um einen früheren Wandel und um einen alten Menschen. Ja, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt. Der frühere Wandel, das ist das Erste, was wir jetzt ansehen wollen, kurz. Der frühere Wandel ist das Leben vor der Bekehrung. Wenn ein Mensch, der nicht Buße über sein altes Leben getan hat und von Gott ein neues Leben bekommen hat. Also ein Mensch, der Buße getan hat, so rum, und ein neues Leben bekommen hat von Gott, der hat dieses alte Leben von vor der Bekehrung, vor der Buße, bevor er sein eigenes Leben für sich selbst hat sterben lassen, und gesagt hat, Gott, gib du mir ein neues Leben, ich will dir folgen und ich will nicht mehr sündigen. Das ist das alte Leben, von dem Paulus hier spricht. Ja? Der frühere Wandel. Das zweite, was er anspricht, das ist der alte Mensch. Und er sagt, ihr habt den alten Menschen, das ist eben das Leben, unser Wesen, die Art, wie wir damals dachten, die Art, wie wir damals, als wir noch nicht Christen waren oder zumindest keine bekehrten, keine wiedergeborenen Christen, die Art, wie wir damals unsere Ziele setzten, was uns wichtig war, was uns nicht wichtig war, was wir wollten, all diese Dinge von damals, die sehr auf uns bezogen waren, all diese Dinge, die haben wir ausgezogen, abgelegt, spricht er. Ablegen heißt, das ist ein Wort, das man benutzt, um Kleider abzulegen. Ja? Du legst etwas ab und ziehst etwas Neues an. Das ist hier nur ein Bild. Ein Bild dafür, dass wir von unserem alten Leben uns abkehren und sagen, das will ich nicht mehr. Das ist nicht nur gewisse Taten ablegen und nicht mehr tun. Und ich weiß, also allgemein, wenn wir von Christentum reden, dann reden wir, eigentlich sollte das Christentum die Religion der Liebe sein. Und wir wollen jetzt nicht mehr morden, sondern stattdessen wollen wir Frieden halten. Wir wollen nicht mehr lügen, sondern stattdessen wollen wir die Wahrheit reden. Das sind so einzelne Taten, um die sich Menschen bemühen, die gut sein wollen. Aber dieses Leben in Christus, also das heißt diese Bekehrung, ein neues Leben bekommen, ist viel, viel mehr. Wenn Paulus sagt, ihr habt den alten Menschen abgelegt, dann sagt er damit aus, ihr habt euren ganzen Charakter, euer ganzes Wesen, das habt ihr weggetan. Also ihr seid jetzt nicht mehr ärgerlich, aber statt dass ihr zornig seid, bemüht ihr euch freundlich zu sein, sondern ihr seid jetzt in eurem Herzen freundlich. Ja, als Beispiel. Das heißt, nicht nur das, was wir tun, hat sich verändert, sondern das, was aus unserem Herzen herauskommt, hat sich verändert oder sollte sich verändern. Paulus sagt, ihr habt das abgelegt, das ist weg, das ist nicht mehr da. Dass es die Charaktereigenschaften betrifft, das wird aus Kolosser 3, 9 bis, 8 bis 9 sehr deutlich, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, aber ich lese euch vor. Da sagt Paulus an die Kolosser, legt das alles ab. Da sagt er ebenfalls dieses Wort, zieht das aus, also im Bild gesprochen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerungen, hässliche Redensarten, Lügen, weil ihr den alten Menschen doch ausgezogen habt. Legt das ab. Also es betrifft die Charaktereigenschaften. Unseren Charakter, den sollen wir wegtun. Worauf ich hier einmal eingehen möchte, ist auf die Grammatik. Also ich werde euch nicht viel mit Grammatik hier quälen. Das Interessante ist, hier im Deutschen heißt es, ihr habt es abgelegt. Ja, das ist Vergangenheit. Es ist so, als würde es vollendet sein, abgeschlossen, fertig. Und wenn ein Christ so auf sich schaut, dann werden wahrscheinlich die meisten Christen nicht das Gefühl haben, das sei alles erledigt. Und es gibt auch einige Übersetzungen, die sagen, zum Beispiel die Luther, ihr sollt ablegen. Und dann können wir uns fragen, ist das denn jetzt schon getan oder muss es noch getan werden? Und die Griechen konnten damals mit ihrer sehr viel komplizierteren Grammatik sehr viel genauer ausdrücken, was sie wollten. Und dieses Wort in der grammatischen Form, wie sie es dort benutzt haben, nur für die, die es interessiert, das ist ein Aorist, Infinitiv. Also dieses Wort nennt zusammengefasst Vorgänge. Also dieses Wort, diese grammatische Sache sagt nicht, kann auch gar nicht, im Griechischen geht das nicht, dass es sagt, ob etwas schon früher war, ob es jetzt ist oder ob in der Zukunft ist. Also es sagt nicht, wann etwas getan wird, sondern es sagt eher etwas, ob es andauernd ist oder ob es punktuell ein einziges Mal so passiert ist oder ob es abgeschlossen ist. Und hier, aufgrund der Zusammensetzung einiger Grammatiken jetzt zusammengefasst, ist es die Nennform für zusammengefasst dargestellte Vorgänge. Übersetzt auf praktisch heißt das, den neuen Menschen ablegen, ist eine in sich zusammengefasste Sache. Also es geht nicht darum, ob es schon früher geschehen ist oder ob es jetzt noch geschieht, sondern es geht um die Tatsache, es muss abgelegt sein. Also du musst wegtun, was nicht hingehört. Gut, wir können sagen, der Grieche wusste, er konnte damit ausdrücken, es ist auf der einen Seite schon getan und gleichzeitig gibt es immer noch Nachholbedarf, dass noch weiter daran gearbeitet wird. So ähnlich wie mit unserem Garten. Auf der einen Seite ist dieses Beet neu gemacht, aber gleichzeitig werden wir jetzt regelmäßig jäten und gießen müssen, wenn es nicht regnet, und die Pflanzen pflegen, um wirklich dieses Neue an Garten zu bekommen, was wir dort haben wollen. Also der alte Mensch, lernen wir hier weiter, der verderbte sich. Der hat sich selbst zugrunde gerichtet. Das Problem des alten Menschen ist, er will etwas, das sind Begierden. Wir alle wollen etwas. Und ein Mensch, der nicht Gott nachfolgt, der nicht sehr bestrebt ist, wirklich zu tun, was Gott will, der tut einfach, was er selber gerne möchte. Und das Problem ist, diese Begierden, die er hat, das Wollen, seine Wünsche, die sind auf ihn selbst gerichtet und sie zerstören ihn letztlich. Also sie zerstören nicht zwangsläufig unser irdisches Leben, aber sie zerstören unser geistliches Leben. Sie führen nicht zu Gott. Es ist das Bemerkenswerteste, wir bekommen und bekommen und sind am Ende doch nicht glücklich. Manchmal kriegen die Leute endlich das, wofür sie lange gelebt haben. Und wenn sie es dann haben, finden sie darin irgendwie doch nicht wirklich die Erfüllung. Ich habe einmal von einer Forscherin gelesen, die hat Schauspieler begleitet im Leben. Und zwar wollte sie wissen, also die meisten Schauspieler werden ja nicht wirklich berühmt. Sie fangen irgendwo in einem Theater an und haben ein ärmliches Leben, kriegen nur sehr wenig Geld, müssen dann zusätzlich arbeiten gehen, um sich über die Runden zu kriegen. Und nur wenige von ihnen schaffen es tatsächlich, so berühmt als Schauspieler zu werden, dass sie wirklich reich werden. Und dann hat sie diese vielen Menschen unten an der Basis beobachtet, begleitet und die wenigen, die dann hochkamen, weiter begleitet, um einfach ihr Leben anzuschauen und es zu erforschen. Und sie merkte, dass viele dieser Schauspieler, die berühmt geworden sind, die reich geworden sind, die also ihr Traum erfüllt bekommen haben, dass sie von ihrem Glücklichsein, von ihrer Erfüllung im Leben am Ende schlechter dran waren als die anderen, die es noch nicht hatten. Und sie hat zusammenfassend gesagt, es scheint, als ob Gott, wenn er einem Menschen einen Streich spielen möchte und ihm böse gesinnt ist, ihm einfach seinen Traum zur Erfüllung gibt. Und dann stürzt er am Ende, wenn er bekommen hat, was er hat, seine Berühmtheit, stürzt er noch tiefer ab in Unglück. Das war ihr Endzitat. Das ist ein Bild dafür, was es bedeuten kann, dass der alte Mensch sich selbst verdirbt. Obwohl diese Menschen ja weiterhin berühmt sind und viel Geld haben und für uns erfolgreich sind. Aber wenn man so das Private wahrscheinlich anschaut oder das Glück, das sie empfinden, sieht das anders aus. So, Paulus sagt hier an die Epheser, an die Gemeinde, ihr seid in Christus gelehrt worden, den alten Menschen abzulegen. Ja? Ihr habt das getan, Gott hat euch neues Leben gegeben. Ja, hast du es wirklich getan? Das ist die interessante Frage. Hast du dein altes Leben wirklich abgelegt? Hast du dein gesamtes Wesen abgelegt? Es muss raus. Raus aus deinem alten Leben. Du brauchst Erneuerung. So, und wenn es irgendwo rausgeht, dann sollte es im besten Fall auch irgendwo reingehen, oder? Das ist dann der zweite Punkt. Wenn du aus deinem alten Leben rauskommst, dann geh in ein ganz neues rein. Das ist Punkt 2. Rein in dein ganz neues Leben. Wir lesen uns den Vers 23, da heißt es, und 24. Also auf der einen Seite geht legt ihr den alten Menschen ab. Dagegen werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Und den neuen Menschen habt ihr angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also hier spricht Paulus zum einen von einer Erneuerung, das ist also eine Renovierung. Renovierung ist lateinisch, Erneuerung ist deutsch. Das ist völlig das gleiche Wort. Paulus spricht euer Leben. Oder nicht das Leben? Na, das werden wir noch sehen. Muss renoviert werden. Und er spricht von einem neuen Menschen. So, wir wollen uns jetzt mit dem neuen Menschen beschäftigen und das Renovieren ist dann unser Punkt 3. Das wollen wir am Ende anschauen. So, was sagt der Text über den neuen Menschen? Der neue Mensch ist angezogen und der Text sagt uns auch, dass der neue Mensch Gott entsprechend geschaffen ist. Das Wort angezogen sagt hier genau das gleiche aus wie das Wort ausziehen, ablegen. Also es ist hier ein, er fasst diesen Vorgang zusammen, dass auf der einen Seite wir ein neues Leben bekommen haben und auf der anderen Seite dennoch in gewisser Weise das Erneuern weitergeht. Was alt bleibt, das ist unser Körper. Wenn Paulus hier sagt, dass die Epheser gelehrt worden sind, dann müssen wir gucken, was hat er den Ephesern gelehrt? Was ist die Lehre des Paulus zu diesem Ganzen? Und ich habe das schon aus verschiedenen Briefen noch zusammengestellt, was Paulus darüber lehrt. Du hast einen neuen Keim in dein Herz bekommen. So wie unser Garten statt Steine jetzt Erde hat und dort Samen drin sind. Noch nicht fertig, da kommen noch ein paar mehr Samen rein. Aber die müssen noch keimen. Da muss noch was raus werden. Und so sagt er, du hast jetzt einen, den alten Körper behalten, aber da ist ein neuer Keim ins Herz bekommen, der von innen heraus alles neu macht. Manchmal noch nicht zu sehen. Das ist entscheidend. Zwar ist unser inneres Leben im Herzen neu und mit unserem grundlegenden Wollen und Denken ist alles neu. Aber der Körper, das Gehirn, das, was wir gewohnt sind, was uns gut tut und was uns nicht so gut tut, also wie wir denken, ist immer noch das Gleiche. Ja, das, was unser Körper, unser Fleisch so will und was es für Begierden hat, sind immer noch die gleichen. Das hat sich nicht geändert. Und in unserem Garten, so wie früher Samen aus der Luft kamen und zwischen den Steinen Erde fanden und Unkraut gewachsen ist, wird es im Neuen genauso weitergehen. Der Platz, an dem der Garten ist, ist immer noch der gleiche. Das sind immer noch die Akazienbäume darüber, die Robinien, die schmeißen einen Haufen runter, das wird dort wieder wachsen. Das sind immer noch die Wurzeln von Nachbarsträuchern, die da hervorkommen werden. Unser Körper ist immer noch der gleiche. Wir werden immer noch das Gleiche wollen wie früher. Unser Herz, unsere Seele, also das geistliche Innere, hat aber ein neues Leben bekommen. Und es muss jetzt diesen alten Körper, den Fleisch, durchdringen und das Neue hervorbringen. So, und damit das Gute funktioniert, heißt, sagt Paulus, ihr müsst anziehen. Bei unserem Beet war das Erde drauf tun. Nimm die Steine weg, ja, zieh aus, mach das weg und tu Erde drauf, damit dieser Samen auch eine gute Chance hat, wirklich zu wachsen. Wenn wir unsere Erdbeeren in die Steine gepflanzt hätten, dann wäre das nicht so leicht gewesen, für die guten Erdbeeren Frucht zu bringen. Also haben wir das neu gemacht. Anziehen. Ihr sollt anziehen. Hier ist es ein Bild für Charaktereigenschaften annehmen, die dem Wesenszug von Jesus Christus entsprechen. Ja, Kolosser hatte ich schon zitiert. Da heißt es, so zieht nun an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Vergebt einander, ertragt einander. Und über alles sollen wir die Liebe anziehen. Das heißt anziehen. Eigne dir Charaktereigenschaften an, die Jesus hatte. Also tu weg Charaktereigenschaften, die nicht Gott entsprechen, und eigne dir Charaktereigenschaften an, die Gott entsprechen. In Römer wird es sogar noch einmal deutlicher gesagt. Da sagt Paulus, er fasst alles zusammen und sagt, was kommt am Ende raus? Was? Wie können wir das mit einem einzigen Wort oder mit einem kurzen Satz zusammenfassen, all diese Charaktereigenschaften? Er sagt an die Römer 13, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Ja, was sollst du anziehen? Jesus. Wir wissen, Paulus sagte, ihr habt Jesus nicht so kennengelernt wie das frühere Leben. Studiert Jesus. Eigne dir Charaktereigenschaften Christi an. Du brauchst Erneuerung. Und der neue Mensch ist Gott entsprechend geschaffen. Das lesen wir hier. Das ist der Charaktereigenzug des neuen Menschen. Er ist eigentlich nichts anderes als das Ebenbild Gottes. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn nach seinem Bild geschaffen. Und wir lernen aus Epheser Kapitel 1, Vers 6 oder 5, dass es Gottes Absicht ist, dass er vorherbestimmt hat, dass alle, die an ihm gläubig werden, also alle, die sich zu Gott bekehren und ein neues Leben von Gott bekommen, die sind dazu vorherbestimmt, genauso zu sein, wie Jesus Christus ist, genauso zu werden. Also man kann nicht Christ werden und so leben wie der Rest der Welt. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und dieser Mensch hat zwei besondere Kennzeichen. Das ist einmal wahrhafte Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn wir diese Charaktereigenschaften genauer betrachten und in der Bibel die Lehre der Heiligung ansehen, so können wir sagen, dieses immer besser Gott entsprechen, also immer mehr Charaktereigenschaften zu entwickeln, die auch Jesus selber hatte, kann man mit dem einen Wort Heiligung zusammenfassen. Und der neue Mensch, der Gott uns gegeben hat, das neue Leben, hat den Charakterzug Heiligkeit und vollkommene Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die Gott festlegt. Das heißt also Gottes Maßstab. Das, was Gott sagt, du darfst, ist dürfen. Was Gott sagt, du darfst nicht, heißt dürfen nicht. Das ist wahrhafte Gerechtigkeit. Wir halten fest, anziehen heißt, eigne dir alle Handlungen und Taten an, die dem Wesen von Jesus Christus entsprechen. Mehr noch, nicht nur einzelne Taten, sondern alle Charakterzüge, die Christus entsprechen, die musst du dir aneignen. Sie müssen eingebrannt werden in dein Leben. Oder wir können im Bild sagen, rein in dein ganz neues Leben. Du brauchst Erneuerung. Aber die wichtigste Aufforderung, die Paulus hier an die Epheser hat, ist, ihr sollt erneuert werden in eurer Gesinnung. Erneuerung heißt renovieren. Und wenn er von Gesinnung spricht, dann betrifft das unser Denken. Wenn er aber auch den neuen Menschen hinzunimmt, dann können wir kurz sagen, renovier dein ganzes Wesen. Komplett. Du musst erneuert werden. Das ist der dritte Punkt. Renovier dein ganzes Wesen. Das ist wie beim Hauskauf. Wenn du aus dem alten Haus rausziehst und dann ziehst du in ein neues Haus rein und das neue Haus ist gut, ist viel besser, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht gekauft. Alles wunderbar und dennoch vieles einfach nicht passend. Und wir fangen an zu renovieren. Und nun sind wir im alten Leben. Wir kommen in ein neues Leben oder wir sind in einem neuen Leben, die wiedergeboren sind. Und nun sagt Paulus, renoviere jetzt. Ja, du hast immer noch deinen alten Körper, du hast immer noch diesen alten Garten, der dort seiner Unkraut wachsen wird. Renoviere, das heißt, mach neu, alles erneuern. Es gibt Menschen, und jetzt möchte ich zu dem größten Problem, es gibt Menschen, die hoffen, wenn sie umziehen in ein neues Haus, dass sie danach vieles sich hoffentlich zum Besseren verändert. Ja, sie hoffen vielleicht auf einen besseren Beruf mit mehr Geld, sie hoffen auf bessere Freunde, sie nehmen sich vor, jetzt alles besser in Ordnung zu halten, sie wollen vielleicht auch sogar disziplinierter leben oder mit bestimmten Lasten aufhören. Und das Hauptproblem von alledem ist, Sie nehmen sich selber mit. Der effektivste Weg, an einem neuen Ort ein neues Leben zu beginnen, wäre, sich selbst nicht mitzunehmen. Aber wir nehmen uns selber mit. Und wenn ein Mensch sich bekehrt, das heißt, er geht aus dem alten Leben in ein ganz neues Leben hinein, nimmt er sich selber mit. Wie können wir unser Selbst, das heißt unser ganzes Denken und unsere Art, Meinungen zu bilden und unsere Ansichten ändern? Denn was Paulus hier sagt, ist eben gerade die Lösung dieses Problems. Wenn du schon dich selber mitnimmst, aber gerne besser anfangen willst, dann musst du nicht einfach nur deine Charaktereigenschaften versuchen zu renovieren und deine Taten versuchen besser zu machen, sondern achtet doch mal ganz genau, was in Vers 23 steht. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Also erst sagt er, eure Gesinnung, euer Denken muss erneuert werden, aber dann sagt er auch noch, der Geist eurer Gesinnung. Das heißt, die Zentrale, wo euer ganzes Denken entsteht, der Geist, ja, also das Innerste, die Zentrale, wo das Denken überhaupt, ich weiß gar nicht, wo das entsteht. Aber diesen Geist, den müsst ihr erneuern. Der muss neu sein. Das ist sehr, sehr entscheidend. So, jetzt könnte man sagen, wenn die Pumpe, ich meine jetzt das Herz, völlig alt ist, nicht mehr zu gebrauchen ist, man sonst aber noch kräftig und rüstig ist, kann man eine künstliche reinstellen oder man transplantiert und nimmt von einem anderen Menschen das Herz. Geht. Wenn die Lunge nicht zu gebrauchen ist, auch eine Lunge kann man transplantieren. Auch eine Leber kann man neu reinsetzen, ein paar Dinge kann man ausmachen, auch anderes kann man auswechseln. Man kann den Mensch halb auswechseln. Angenommen, man könnte sogar das Gehirn auswechseln, ja, oder einzelne Teile im Gehirn auswechseln. Kein Mensch auf der Erde weiß, wo unser Denken entsteht. Was muss man im Kopf machen, damit du nicht mehr selbstsüchtig denkst, also überlegst, was ist für mich gut, sondern dass du von ganz von alleine überlegst, was ist für den anderen gut. Dass du ganz von alleine plötzlich überlegst, was würde Gott ehren? Wie können diese Gedanken im Gehirn irgendwo neu entstehen? Was muss man da neu machen? Paulus sagt, ihr sollt im Geist eurer Gesinnung erneuert werden. Also der Geist da zwischen den Gehirnzellen oder vielleicht überall, ich weiß nicht, unsere Seele oder unser Geist, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, muss in seinem Gesinnung, in seinem Denken, so wie Meinungen und Ansichten entstehen, verändert werden. Wie kann das geschehen? Das heißt, wie kannst du, wenn du aus einem alten in ein neues Leben einziehst, nicht dich selbst mitnehmen, sondern dich selbst ändern, dass ein neuer Mensch da reinkommt? Also, du brauchst Renovierung. Ich möchte vier wichtige Fragen zu dieser beantworten. Einige davon kurz, einige ausführlicher. Erstens, das habe ich jetzt schon beantwortet, was genau muss renoviert werden? Eben das Allerinnerste deines Geistes, wo das Denken entsteht. Das muss verändert werden. Die zweite Frage, die ich beantworten möchte, ist, was ist das Musterbild für die Renovierung? Also wie sieht das Neue aus? Da ich vieles von dem schon gesagt habe, wird das nicht lange dauern. Die dritte Frage, die ich beantworten möchte, ist, wer renoviert? Sehr entscheidend. Und die vierte Frage, die ich beantworten möchte, ist, wo beginnen wir? Und ich werde heute bei dem Anfang, also wo beginnen wir, aufhören, weil all die weiteren konkreten Schritte in den nächsten Gottesdiensten kommen werden, wo ich Epheser weiter auslege. Denn Paulus tut das hier. Ja, Vers 25 und weiter, da gibt es eine ganze Liste von Charaktereigenschaften, die wir kultivieren sollen. Gut, das wird Paulus tun dann noch. Deswegen werden wir heute nicht alles machen, weil das so wichtig ist und es sich lohnt, sehr, sehr, sehr genau darauf zu schauen. Aber wo wollen wir beginnen? Das will ich heute beantworten. Also die erste Frage, was renovieren wir? Da oben. Der Beginn, dort, wo dein Denken anfängt. Ja, es gibt keine anatomische Struktur davon, aber es ist so. Ich möchte nochmal an dieses kleine Gedicht erinnern, nicht Gedicht, aber so diesen Weisheitsspruch erinnern, den ich letztes Mal schon gesagt hatte. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Es ist schon allein durch normales Nachdenken hat irgendjemand schon vor vielen, vielen, ich glaube Jahrhunderten, Jahren und wahrscheinlich gar nicht mal in Europa erkannt, du musst beim Denken anfangen, wenn du einen neuen Charakter haben willst. Paulus sagt genau das Gleiche. Beginne in deiner Gesinnung. Deine Gesinnung ist der Schlüssel zur Veränderung deines Charakters. Nun, die zweite Frage ist, was ist das Musterbild? Die Antwort steht in Vers 20 in unserem Text hier. Paulus sagt, ihr habt Christus nicht so gelernt, nicht so kennengelernt. Das Musterbild ist Jesus Christus. Das Ebenbild Gottes. Jesus ist das vollkommene Ebenbild Gottes. So wie Jesus auf der Erde gelebt hat, das ist sozusagen unser Musterbild, wie wir leben sollen. So wie ein Haus, das renoviert wird, der Architekt erstmal alles malt, wie es sein soll, oder wir stellen es uns vor, dann haben wir ein Musterbild im Kopf. So wird uns hier gesagt, dieser Jesus, das ist das Musterbild, das ist das Maß. Und Paulus fordert auf, studiere diesen Jesus, schau auf ihn. Er sagt das dann auch weiter in Kapitel 5, werdet Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe gleich, wie auch Christus uns geliebt hat. Und es gibt viele andere weitere Beispiele, die ich hier nicht alle nennen kann. Kolosser, also Kolosser 3 ist die Parallele von Epheser 4. Und dort an die Kolosser schreibt Paulus, er schreibt dort oft ganz das Gleiche, nur er formuliert es etwas anders oder manchmal erklärt er es in einem Brief ausführlicher, in dem anderen weniger ausführlich. Und er schreibt dort, der neue Mensch wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also das Musterbild der Renovierung deines Wesens ist Jesus Christus. Die Gesinnung ist der Schlüssel und Jesus Christus ist das Ebenbild, das Musterbild. Die dritte Frage, wer renoviert? Also ich könnte es euch ja einfach mit einem Satz gleich beantworten. Aber ich möchte, damit ihr nicht sagt, naja, das sagt er immer, ne? Das ist alles irgendwie so logisch und so weiter und so fort. Es gibt drei Stellen, in denen von diesem Thema geschrieben wird. Also es gibt mehr Stellen, aber drei Stellen, wo sehr ausführlich darüber geschrieben wird. Einmal hier in Epheser 4, dann in Kolosser 3, Vers 10 und dann aber auch in Römer 12, Vers 2. Da geht es um Erneuerung, Erneuerung, Erneuerung und nochmal Erneuerung. Oder Römer 12 sagt Verwandlung, das ist ein bisschen ein anderes Wort. Und überall ist dieses Wort im Passiv. Also wieder mal wichtig, Grammatik zu beachten. Das Passiv bedeutet, es geschieht an dir. Du machst es nicht selber, sondern es geschieht an dir. So, jetzt könntet ihr kommen und sagen, Andreas, Moment, dann rede uns bitte nicht ein, wir müssten hier alles Mögliche machen, wenn ich eigentlich gar nichts machen kann, sondern es an mir geschieht. Es ist so, als würde ich nach Hause kommen und sagen, Steinebeet, verwandle dich in einen fruchtbringenden Garten. Nee, stimmt nicht ganz. Es wäre so, als würde ich hinkommen und sagen, Steinebeet, du musst verwandelt werden in einen fruchtbaren Garten. Und ich erwarte aber vom Steinebeet, dass er das macht. Dann sagt sich der Steinebeet, Andreas, du bist Herr in diesem Grundstück, aber ich kann das nicht. Ich kann mich selbst nicht verwandeln, das muss schon jemand anders machen. Und das ist das Interessante, wie Paulus das hier ausdrückt. Er sagt, werdet erneuert. dann könntet ihr jetzt sagen, ja, dann kann ich ja nichts machen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? In Römer 12, Vers 2 ist es ein Imperativ, also eine Befehlsform. Es wird befohlen, dass es an ihnen passieren soll. Und dann können wir nochmal einen Schritt weitermachen in 2. Korinther 3, Vers 18. Also ihr merkt, ich habe heute aus verschiedenen Stellen, Bibelstellen zusammengefasst, um ein rundes Bild zu haben. Das ist wichtig, dass wir die ganze Bibel immer beachten. Aber auch viel studieren, damit wir all diese Stellen kennen. Und ich will euch jetzt 2. Korinther 3, Vers 18 vorlesen. Da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt, und zwar das gleiche Wort wie in Römer 12, 2. Und dieses Wort wird fast nur hier gebraucht. Es wird noch ein einziges Mal in der Situation gebraucht, wo Jesus verklärt wird. Ja, er verwandelt wird. Sowohl Matthäus als auch Markus benutzen es. Sonst geht es bei diesem Wort verwandeln nur hier in diesen zwei Stellen. An die Römer schreibt Paulus, ihr sollt verwandelt werden in das Bild von Christus, in ein neues Leben. Und an die Korinther schreibt ihr, ihr werdet verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vom Heiligen Geist. Wer macht das? Der Heilige Geist. Das ist die Antwort. Also wer verändert dein Leben? Wer renoviert bei dir? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat das Musterbild von Jesus Christus und er renoviert es in dieses Bild hinein. Das ist wie bei uns im Haus, als wir einzogen. Meine Schulter war kaputt. Ich konnte nicht viel renovieren. Und dann habe ich meinen Onkel gebeten, es zu tun. Und dann hat mein Onkel die ganzen Malerarbeiten renoviert. Aber was bleibt, ist der Befehl an dich, werde renoviert. Das heißt, du bist nicht ohne Verantwortung. Irgendetwas musst du doch machen. Du musst also etwas tun, wodurch das der Geist dann benutzen wird, um dich zu renovieren. Es mag vielleicht komisch klingen, dass so eine lange Predigt am Ende nur kurz zwei Antworten sind. Aber ich möchte, dass ihr wenigstens das, das ist wichtig für euer praktisches Leben, mit nach Hause nehmt. Nicht nur die Aufforderung, du brauchst Erneuerung, du brauchst wirklich Veränderung deines Lebens als Christ. Und als Nicht-Christ, also nicht bekehrter Christ, brauchst du sowieso Erneuerung, weil du sonst in die Hölle gehst. Es kann nur durch ein neues Leben gehen, dass du in das neue Leben zu Gott eingehst. Kein alter Mensch wird da reingehen, sondern nur derjenige, der sich bekehrt hat zu Gott, der Buße getan hat und ein neues Leben beginnt zu leben. Niemand sonst wird in den Himmel eingehen. Gerade in diesem Zusammenhang an die Kolosser schreibt Paulus das so klar, er sagt, diejenigen, er zählt auf, was wir weglassen sollen an Charaktereigenschaften und dann sagt er, diejenigen, die das tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Oder mit anderen Worten, sie werden nicht in den Himmel kommen, sie werden in die Hölle kommen, selbst wenn sie keine schlechten Menschen sind. Wir brauchen Erneuerung, wir brauchen sie wirklich. So, jetzt zu der letzten Frage, die praktischen Schritte. Zwei grundlegende Schritte, auf die ganz viele Schritte aufbauen. Ich möchte euch diese zwei grundlegenden Schritte sagen. Und es sind nur zwei. Und selbst wenn ihr nicht viel aus der Predigt mitnehmt, sondern einfach nur die Überschrift, raus aus dem alten Leben, rein in das Neue, du brauchst Erneuerung, behaltet bitte noch diese zwei Sachen. Das eine ist, auf Jesus schauen. In dem schon zitierten Vers aus 2. Korinther 3, 18 erklärt Paulus, wir alle, und mit wir meint er die Christen, die Buße getan haben, die schon ein neues Leben haben, also bei denen das Beet im Herzen schon von Steinen befreit und Erde drauf ist und neuer Samen drin ist, der jetzt noch keimen und die Frucht des Geistes hervorbringen soll. Die Frucht ist übrigens ein Bild für Charaktereigenschaften. Genau an die sagt er, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, das heißt die Herrlichkeit von Jesus Christus anschauen, wir werden verwandelt in genau dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist Gottes. Paulus lehrt ganz klar, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir die Herrlichkeit, also sprich die wunderbaren, schönen Eigenschaften von Jesus anschauen, dann werden wir, weil wir den Heiligen Geist in uns haben als wiedergeborene Christen, auch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also von einer Charaktereigenschaft in die andere gute Charaktereigenschaft verändert, verwandelt werden. Oder um es mit diesem Wort von Epheser auszudrücken, renoviert werden, erneuert. Paulus drückt das hier in diesem Text an Epheser anders aus, indem er sagt, studiere Jesus. Vers 20. Ihr habt Jesus nicht so gelernt, wie das alte Leben ist, wie die Weltmenschen leben, sondern ihr habt Christus ganz anders, neu kennengelernt. Studiere Jesus, schau auf Jesus. Das ist... Also ich will das eigentlich auch gar nicht viel weiter ausmalen, als nur aufrufen, tut es. Studiere ihn, schaue auf ihn, das wird dich beeinflussen. Es gibt das interessante Phänomen bei uns Menschen, wenn Leute jung heiraten und sie noch in der Lage sind, auch ein bisschen sich zu verändern, und sie heiraten jemanden, der nicht hundertprozentig dem entspricht, was er sich gewünscht hat. Ne? Vielleicht hat er sich einen kleineren Mund gewünscht, nicht ganz so abstehende Ohren. Also so gewisse Eigenschaften sehen wir an ihm. Na, der ist nicht so perfekt. Eigentlich mochte ich immer es etwas anders, aber der hat es nun so. Und okay, aber wir heiraten ja nicht jemanden, nur weil er gut aussieht, sondern kommt vieles andere zusammen. Und mit der Zeit beginnen wir diese so wie derjenige, den wir geheiratet haben, aussieht, zu lieben, zu mögen. Auf einmal mögen wir den kleinen Mund oder eben auch vielleicht die breiten Lippen oder wie auch immer. Auf einmal mögen wir die Art, wie die Nase geformt ist. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr das erfahren habt, ich habe es erfahren. Einfach durch dieses viele Anschauen hat sich mein Geschmack verändert. Und so kann ich heute sagen, hübscher als damals. Dieses Verändern des Denkens, unseres Charakters, unseres Tuns, geschieht, wenn wir auf Jesus schauen. Aber nicht einmal die Woche am Sonntag. Also wenn ich mit meiner Frau einmal in der Woche zusammengekommen wäre, ja, mein Leben lang, nicht nur damals in der Freundschaft, sondern wirklich, unser ganzes Leben, wir hätten uns nur einmal die Woche gesehen, das hätte mich nicht wirklich verändert. Wir wären nicht zusammengewachsen. Wir haben zusammen gelebt. Wir waren nicht jeden Tag buchstäblich, aber dauernd und andauernd waren wir zusammen. Wir haben vieles zusammen gemacht. Viele Reibereien, wo das sich dann mit der Zeit geglättet hat. Viele, wo wir neu anfangen mussten, zugeben, Schuld zugeben, um Vergebung bitten, neu anfangen, weitergehen. Und immer wieder aufeinander gucken und einander bewundern. Und so ist es auch mit Jesus. Das heißt, du musst mit ihm zusammen leben, täglich. Mehrmals täglich auf ihn schauen. Selbst wenn du nicht jeden Tag 5-mal in die Bibel schaust, um eine schöne Eigenschaft von Jesus zu sehen, muss sich dein Gedanken, dein Verstand damit beschäftigen. Mit Jesus, von den Eigenschaften, wie er ist, also seine Herrlichkeit einschauen, seine Schönheit sehen. Das ist eine sehr, sehr entscheidende Sache. Das ist das, was der Geist benutzen wird, um deinen Charakter zu renovieren, neu zu machen. Und das Zweite, viel über Gottes Wort nachdenken und reden. Diese zweite Wahrheit, die können wir in Kolosser 3, Vers 16 lesen. Dort heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Gottes Wort ist eine Informationsquelle. Wir finden dort zum einen alles über Jesus Christus. Aber viel Beschäftigung mit diesem Wort Gottes beeinflusst unser Denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Was in Kolosser noch sehr interessant ist, ist, was er dort meint mit reichlich wohnen. Was bedeutet das? Das Wort Christi wohne reichlich in euch. Und dort sind die zwei nächsten Sätze, also dort wird gesagt, indem ihr, die revidierte Elberfelder beschreibt so schön, und das ist auch grammatisch eindeutig, indem ihr, wie geschieht das Wohnen von Gottes Wort unter uns, indem ihr einander lehrt und ermahnt. Und hier sind wir wieder dort, was im Epheserbrief sehr ausführlich, viel ausführlicher als im Kolosserbrief, in den Versen 11 bis 16 steht, Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Das, was wir mit den Gaben alles gelernt haben. Damit der andere wachsen kann, musst du deine Gabe ausüben. Du musst etwas tun, damit dein Nächster wachsen kann. Hier heißt es, das Wort Gottes, also das steht im Kolosser unmittelbar an der Stelle, wo es heißt, erneuert euch. Und dann sagt das Wort Christi wohne reichlich unter euch, indem ihr einander lehrt und ermahnt. Das ist eine Art, wie das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen muss. Es ist hier nicht das Bibellesen gemeint. Ich meine, logisch, ja, ich kann nicht den anderen ermahnen, Christus ähnlicher zu werden, wenn ich einen Fehler bei ihm sehe, oder ihn ermutigen, wenn ich die Bibel überhaupt nicht lese. Dann kann ich meine Ideen ihm sagen, aber nicht Gottes Willen. Also insofern ist die Bibel lesen eine Grundlage, die dazukommt. Aber das Entscheidende ist, miteinander reden über Gottes Wort. Und das andere, was dort steht, ist, ihr sollt dem Herrn mit Gnade in eurem Herzen singen. Singen ist eine sehr schöne und wichtige Sache, wie wir Gottes Wort reichlich unter uns wohnen lassen können. Innerlich singen. Es bringt unsere Gedanken immer wieder auf Gott. Das sind die zwei wesentlichen, entscheidenden Sachen, die zwei Grundschritte. Schau auf Christus und rede und denke über Gottes Wort viel nach. Das andere, was das Anziehen noch alles mit sich bringt, das sind die vielen Schritte, ist dann die einzelnen Charakterzüge. Was können wir tun, um nicht mehr zornig zu sein? Wie solltest du mit Geld umgehen? Oder wie soll unser Reden insgesamt aussehen? Das sind Fragen, die in den nächsten Versen von Paulus gesondert angesprochen werden. Und das werden wir dann zu den gegebenen Tagen auch machen. Für heute bleibt es dabei. Und ich möchte zusammenfassen. Du musst raus aus deinem alten Leben. Ablegen heißt, hör mit allen Handlungen und Taten auf, die nicht dem Wesen von Jesus Christus entsprechen. Mehr noch, nicht mit einzelnen Taten aufhören, sondern diese ganzen Charaktereigenschaften, diese Gewohnheiten, die müssen weggetan werden. Ausgelöscht aus deinem Leben. Raus aus deinem alten Leben. Und dann rein in ein ganz neues Leben. Anziehen heißt, eigne dir alle Handlungen und Taten an, die dem Wesen von Jesus Christus entsprechen. Also mehr noch als nur Taten, Charakterzüge, Gewohnheiten, sie müssen Christus entsprechen. Sie müssen eingebrannt sein in dein Leben. Rein in ein ganz neues Leben. Du brauchst Erneuerung. Und dafür musst du auf Jesus schauen, Jesus studieren und Gottes Wort reichlich reden, darüber nachdenken, es leben. Geh hin und studiere Jesus. Beschäftige dich viel mit seinem Wort. Denke viel darüber nach und rede darüber. Dann wird der Heilige Geist dein Wesen komplett vom Innersten deines Denkens renovieren. Und du brauchst diese Erneuerung. Amen. Wir wollen noch zum Schluss beten und werden danach abschließend als Gebet ein Lied singen. Ein Lied, das zum Ausdruck bringt, dass wir Veränderung wollen, dass Gott uns verändert, wie der Töpfer den Ton verändert. Aber lass uns noch kurz still werden und beten. Himmlischer Vater, danke für deine Güte, Barmherzigkeit, für deine Gnade. Und danke dafür, dass du uns klar auch aus deinem Wort lehrst, wie wir tatsächlich verändert werden können. Und ich bitte dich, dass du es bewirkst, dass du jeden Einzelnen immer wieder mit dieser Notwendigkeit in seinem Gedanken hinterhergehst. Wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen sie alle. Der, der kein neues Leben hat, braucht neues Leben. Und der, der neues Leben hat, er braucht fortlaufend eine Veränderung mehr in das Bild, in dein Wesen. Und ich bitte dich um die Gnade, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen und uns auch aktiv in deinem Wort beschäftigen und zueinander mit deinem Wort reden. Amen.